Wie gut kannst du Stille aushalten? Das war jetzt nur eine ganz kurze Zeit. 30 Sekunden habe ich im Kopf mitgezählt. Wenn das für dich anstrengend war, dann darfst du das noch ein bisschen trainieren. Wenn du sagst, dürfte gern noch länger gehen, dann musst du das zu Hause wahrscheinlich weitermachen, weil jetzt rede ich erstmal ein paar Minuten. Bei Stille ist es so, es gibt so unterschiedliche Typen. Manche können diese Passivität, die da drin steckt, nicht wirklich aushalten und die müssen da schnell wieder raus. Und dann gibt es die, die zur Askese neigen, also die eine Grundhaltung mitbringen, die sich Enthaltsamkeit nennt. Die suchen immer gern die Ferne, suchen gerne das Abseits von anderen. Und die Predigt von heute lädt dich dazu ein, einen Wüstenweg zu gehen, einen Weg in die Einsamkeit zu wählen, sich abseits von anderen auf Gott zu fokussieren und dort in der Stille die Gegenwart Gottes irgendwie wahrnehmen, erspüren und natürlich auch das, was in einem selber dann mal hochkommt in dieser stillen Art. Sie ist eine etwas andere Art des Gebets und manche könnten jetzt sagen, ich würde jetzt gerne nach Hause gehen. Deswegen möchte ich besonders für dich beten, wenn das für dich, ja, und natürlich für alle anderen auch. Gott, Zeit des Hörens ist da und wir wollen von dir was mitbekommen. Und wenn wir merken, dass Stille uns eher anstrengt, Einsamkeit uns lieber eher fernhält und wir abgeneigt sind, so öffne du unser Herz für das, was heute kommt. Amen. Also ich glaube nämlich, dass stille Einsamkeit eine grundlegende Veränderung sorgt und eine Besserung der Lebenslage. Also das, ich glaube, das sorgt für Zufriedenheit, sorgt für vieles Gute. Und wir schauen heute in das Lukas-Evangelium für 4 Verse ungefähr, also ein paar mehr sind es vielleicht schon, aber 4 Verse, die sind wichtig und die schauen wir uns jetzt nach und nach an. Wir gucken uns ein bisschen den Kontext an, Ich steige jetzt direkt ein. Jesus in der Wüste, wie lange war er da, als er versucht wurde? Wer weiß das? 40 Tage, ja gut, 40 Tage war er da. Er teilt sich damit die Spitze mit Mose und mit Elia. Die waren nämlich jeweils auch 40 Tage unterwegs. Und die haben was gemeinsam. Die haben nämlich in der Zeit gefastet. Also es war nicht nur Einsamkeit, nicht nur ohne Menschen, nicht nur Wüste, also ein reizarmer Raum, sondern auch kein Essen. Das sind die 3 Spitzen der Bibel, 40 Tage. Und in Lukas 4, Vers 1 und 2 möchte ich uns gerne dazu den Bibeltext lesen. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt. 40 Tage lang und von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Jesus hatte 2 Grundvoraussetzungen vorher schon eingesahnt, quasi, weil er hat sich taufen lassen. Und dort wurde seine Gottessohnschaft nochmal bestätigt. Gott spricht in Form einer Taube zu ihm. Und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und dann ging es ab in die Wüste. Dort versucht ihn der Teufel 3-mal. Er sucht sich Stellen aus, wo Sehnsüchte sind, wo aber auch Fallen da sind. In jeder Sehnsucht ist auch eine gewisse Falle. Darauf komme ich gleich. Und diese Form, die der Teufel auf Jesus zuging, das ist für uns ein bisschen wahrscheinlich eher etwas unwahrscheinlicher. Also ihr braucht jetzt nicht Sorge haben, wenn ihr mal irgendwo da seid, dass gleich auf euch das Böse in Person wartet. Also macht euch da nicht so einen Kopf. Jesus wird dort an den Punkten versucht, wo es für seine Berufung am wichtigsten ist. Und deswegen wird er genau an den Punkten gepiekst. Und wir werden sehen, dass der Teufel sich auf die inneren Motive von Jesus fokussiert. Also auf das, was ist innen drin, warum macht er das eigentlich? Wieso ist er eigentlich hier auf der Erde? Es gibt 3 Sehnsüchte da drin, plus Falle, gehört dazu irgendwie. Wir werden sehen, dass Jesus das meistert, aber wir starten mal rein. Also es gibt die Sehnsucht, Not zu lindern. Wir haben vorhin Global Care gesehen, dass wir spenden können und für Kriegsopfer, aber auch für die Menschen in dem Syrien und der Türkei, dass wir für sie sorgen können. Wir können Not lindern. Und der Teufel sagt zu Jesus, hey, verwandle doch mal diesen Stein in Brot. Also, du hast doch Hunger eigentlich, kannst doch deine Not lindern. Du kannst dich doch dann satt essen, wenn du der Sohn Gottes bist zumindest. Aber Jesus steigt in diese Helferfalle nicht ein, weil die Helferfalle ist so ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt bin ich dafür verantwortlich, dass Familien in der Türkei, in Syrien satt werden, wenn ich das Geld nicht hingebe. Ich bin also sie sind von mir abhängig, wirklich von mir. Und ich bin verantwortlich und es gibt andere Beispiele, wo wir uns in dieser Not dann reiben und dieser so lange begegnen wollen, bis von uns nichts mehr viel da ist. Das ist dann die Helferfalle, dann bist du da eingetappt. Eine zweite Sehnsucht, die der Teufel anspricht, ist, er führt Jesus auf einen hohen Berg und zeigt ihm die Welt. Das ist deine Welt. Die kannst du haben, die gebe ich dir. Alles, alles. Du musst nur mich anbeten. Nur. Alles andere schenke ich dir. Jesus hätte hier eine Chance gehabt, seinen Weg abzukürzen. Seinen Weg ohne Leiden, ohne Dienst, ohne Schmerz. Das könnte er abgeben, indem er einfach sagt, okay, ich beuge meine Knie vor dem anderen. Macht er zum Glück nicht. Wir wollen die Welt gut gestalten, das ist unsere Sehnsucht. Wir haben jetzt vorhin hier Kinder vorne gehabt. Christoph, es war so schön, das zu sehen, was du mit denen gemacht hast. Du hast es schön gestaltet, hast gute Ideen gehabt. Und davon wollen wir mehr. Wir wollen natürlich für das Gute einstehen mit unserem Leben. Was ist also dann die Machtfalle? Die Machtfalle ist, dass der Zweck dann die Mittel heiligt. Für das größere Wohl können ja wohl kleine Opfer, können doch passieren. Das ist doch in Ordnung. Viel mehr haben davon einen Gewinn, wenn ein paar Schaden nehmen. Das wäre die Machtfalle. Aber nur, wenn Jesus es auf des Teufels Art macht. Dann eine dritte Sache, eine dritte Sehnsucht. Wir sehen uns ja nach Anerkennung und es ist die Starrfalle. Der Teufel sagt zu Jesus, also führt ihn auf den Tempel rauf, oben aufs Dach. Wie auch immer die da hochgekommen sind, weiß ich nicht. Aber wie es runtergeht, da hat der Teufel klare Vorstellungen für Jesus. Er sagt ihm, spring runter, die Engel werden dich auffangen. Also ich weiß nicht, ob er das schon kannte, diese Flying Wings, wie nennt man diese Dinger? Diese Wingsuit, danke. Wingsuits, das kannte Jesus damals nicht, aber die Engel sind dann wahrscheinlich die Flügel, die einen dann tragen. Da wird schon gehen. Also spring runter, Jesus, und wenn du dann unten angekommen bist und deine Beine sind noch heile, deine Arme, alles dran, dann ist ja alles gut. Und alle sehen, hey, du bist der Sohn Gottes. Und du bist der Mittelpunkt. Aber so leicht tappt Jesus ja nicht in die Fallen, das ist ja ganz angenehm. Er hat ja so eine gewisse Übersicht. Und er sagt da, nein, ich werde meinen Gott nicht versuchen. Und du, der Herr, du darfst den Gott nicht versuchen. Und er kommt da raus. Not lindern, sehen so als Sehnsucht, die Welt zum Guten gestalten oder das dritte, Anerkennung. In welche Falle bist du da schon mal getappt? Ich habe ja von 4 Stellen gesprochen, das war jetzt die längste, aber jetzt wird es etwas kürzer. Wir stellen fest, also Jesus erstmal nochmal, es war nicht ganz einfach für ihn, aber er hat es so ganz gut hinbekommen. Und wir müssen auf einen besonderen Aspekt, muss ich noch eingehen. Jesus ging gestärkt und geklärt daraus hervor aus diesen 40 Tagen. Also das war für ihn zwar herausfordernd bestimmt, aber er ist diesen Fallen entwichen. Und hier steht, erfüllt mit der Kraft des Geistes in Lukas 4, Vers 14, kehrte Jesus nach Galiläa zurück und bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Hier ist wichtig, erfüllt mit der Kraft des Geistes. Also er war in dieser Stille, er hatte eine Herausforderung, aber er hat sie gemeistert und er kam daraus gestärkt und geklärt wieder zurück in den Dienst. Und von dort startete er auch seinen Dienst. Er wanderte nach Galiläa und startete seinen Predigtheilungsdienst im Volk Israel. Und Ich habe jetzt eine zweite Stelle mitgebracht, wo Jesus diese stille Einsamkeit sucht und auf Gott achten möchte. Ganz besonders, ganz fokussiert. In Lukas 4, Vers 42. Als es aber Tag wurde, ging er hinaus an eine einsame Stätte. Und die Menge suchte ihn und sie kamen zu ihm und wollten ihn festhalten, damit er nicht von ihnen ginge. Jesus ist da in Kapernaum, er treibt dort Dämonen aus. Und die Dämonen wussten übrigens schon ganz genau, wer Jesus war. Das heißt, der Teufel hat in der Wüste, in den 40 Tagen, erstmal seinen ganzen Kollegen Bescheid gesagt, seinen Unterteufeln, das ist der Sohn Gottes, vor dem müsst ihr aufpassen. Da müsst ihr vorsichtig sein. Und die hatten alle schon ein bisschen Angst vor ihm. Die waren in der Verkündigung schneller als wir manchmal und nicht so zaghaft. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Er treibt Dämonen aus, er heilt kranke Menschen bis in die Nacht hinein. Also er ist lange unterwegs. Viele Menschen kommen zu ihm, es hört nicht auf, es ist nachts. Und dann steht dort, als es aber Tag wurde, ging er hinaus an eine einsame Stätte. Also er diente nachts lange und steht morgens früh auf. Also das ist, finde ich, sehr schön. Er schlief wenig, weil es ihm wichtig war, in diese Einsamkeit hineinzukommen. In diesem Fall wurde seine Reflexionszeit, seine stille Zeit leider unterbrochen. Die Menschen mussten ihm hinterhergehen. Sie konnten ja nicht anders. Was sie da erlebt haben, der kann doch jetzt nicht einfach verschwinden. Und die wollten ihn quasi für sich behalten, in ihrem Dorf behalten, damit das sich einem gut geht. Und wenn wir einen Arzt als Freund haben, dann würden wir das genauso gut verstehen. Also wen würden wir denn nicht anrufen, wenn wir nicht, also zu Hause ist jemand krank, es ist Wochenende, ins Krankenhaus wird keiner fahren. Also ich habe einen Freund als Arzt. Den rufe ich dann natürlich auch gerne an. Das ist dann auch in Ordnung. Und Lukas, der Schreiber, war selber auch Arzt. Also der versteht es ganz genau, warum die Leute gesagt haben, Jesus, bleib bei uns, geh nicht woanders hin, wir brauchen dich bei uns hier. Also wir alle wollen einen Arzt in unserem Freundeskreis haben, aber würden wir für einen Bekannten unseren befreundeten Arzt anrufen? Vielleicht, wenn die Not groß ist? Aber ansonsten würde ich doch meinen Freund nicht noch weiter belatschen wollen mit anderen Themen, von anderen. Also, das geht nicht. Und das ist ganz interessant. Und so ging es letztendlich den Menschen da auch. Andere könnten ihn vielleicht auch gebrauchen, aber ich brauche ihn mehr. Und das ist, ich glaube, eine normale Reaktion. Er wurde also unterbrochen. Das ist wie, wenn wir unseren befreundeten Arzt im Urlaub anrufen. Der versteht es vielleicht auch, möglicherweise, aber es wird unterbrochen in dem Moment, wo er angerufen wird. Und Jesus in dem Fall auch. Ich weiß also nicht, wie wir es schaffen könnten, dass wir Jesus irgendwie anderen bekannt machen könnten, wie wir das machen. Aber weil andere ihn ja ebenfalls brauchen, wie machen wir ihn bekannt? Manchmal mit Reden, manchmal mit. Das ist eine Frage für uns alle. Jesus geht dort auf die Suche. Er wird unterbrochen und sagt ihnen, warum er nicht bei ihnen bleibt. Er sagt ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Also er war kurze Zeit in der Stille. Er hat dort Klarheit darüber gewonnen, wie es für ihn weitergeht. Er konnte also sich kurz sammeln und konnte dann die Sendung feststellen, wo es für ihn hingeht. Also es müssen nicht 40 Tage sein, das wäre die Champions League, also das höchste Gut, 40 Tage, das ist toll, das ist unser Jahresurlaub plus Wochenende. Das muss es nicht sein, es kann auch was Kürzeres sein und auch dort begegnet uns Gott. Er könnte auch in der Stelle festgestellt haben, dass er als Einzelkämpfer gar nicht die Chance hat, alle Menschen, die es so gibt, für ihn zu gewinnen und zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Das schafft er gar nicht alleine und deswegen holt er sich den ersten Jünger mit an Bord. Das passiert danach. Petrus und die anderen Fischer sind dann mit am Start. Ein kleines Aber bleibt. Er war ja in dieser Stille, in dieser Wüste. in der Einsamkeit. Alles war ruhig. Aber an dieser Stelle steht nicht, er ging in der Kraft des Geistes oder in der Kraft des Herrn weiter. Dort steht es nicht. Vielleicht war die Zeit zu kurz. Ich weiß es nicht. Zur dritten Stelle. Es ist die erste persönliche Heilung, die dort geschieht. Die Heilung eines Aussätzigen. Also Jesus hat ja vorher schon viele Menschen geheilt. Aber das erste Mal gibt es einen Dialog. Und der Aussätzige möchte rein werden. Und das macht Jesus. Und es ging eine Kraft dabei von ihm aus. Immer wenn Jesus geheilt hat, ging Kraft von ihm aus. Menschen finden es großartig, so einen Jesus in der Nähe zu haben. Und so haben sie ihm erzählt, hier komm dazu. Hier gibt es jemanden, der kann dich heilen. Der macht dich gesund. Und es wurden immer mehr Menschen. Und für Jesus, ich mache hier noch Farbe rein, damit ihr das besser seht. Na, geht. Für Jesus, wer hat gelächelt hier? Na gut, egal. Für Jesus wurde es immer wilder. Es wurde immer mehr Menschen kamen. Wir haben vorhin gehört, er hat bis in die Nacht hineingearbeitet. Es gab immer mehr Aufgaben zu tun. Und es waren zu viele Menschen auf einmal. Und einmal kam es nicht nur so, dass sie kleckerweise kamen, sondern sie haben sich quasi zu einem Sonntag getroffen, wie wir alle, und wir standen alle Schlange. Jesus, mach mich gesund. Und dann wurde es für Jesus sehr, sehr, sehr viel. In ihm bewegte sich ganz schön viel. Und wir fragen uns, was macht Jesus, wenn seine Aufgaben ganz überwältigend sind? Ihr seht das von oben? Ja, gut, ihr seht das nur von der Seite, ne? Marlon, kannst du das einmal auf? So, danke. Also, so eine günstige Gelegenheit wie jetzt. Das bietet sich ihm selten. Aber er war schon voll. Er war einfach schon voll. Er war von diesen vielen Tagen davor schon erschöpft. Und er ließ sich die günstige Gelegenheit durch die Finger gleiten. Und er sagte ihnen gar nichts. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Also, ich habe gedacht, ja gut. Ich bin gerade irritiert wegen des Wassers, ist nicht so wichtig. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Die günstige Gelegenheit ließ er einfach gleiten. Eigentlich ist doch nicht so wichtig, dass Menschen Heilung erfahren und in Kontakt kommen mit Jesu Botschaft über das Reich Gottes. Also, dass eine Auszeit neben dem Schlaf noch möglich ist, was macht Jesus da? Es ist für uns doch unverständlich. Also, wieso geht er denn da weg? Er lässt sich das durch die Finger rutschen. Wenn wir das auf uns anwenden wollen, schaffen wir es meist dann nicht, wenn wir in einer herausfordernden Situation sind, diesen Knopf auszudrücken. Jesus hat den betätigt, den Stoppknopf. Ich höre jetzt auf. Wir sehen nämlich die Aufgaben, die auf unserem Schreibtisch sind, die werden ja nicht weniger, wenn ich jetzt Pause mache. Auf keinen Fall. Und wenn ich lange Pause mache, dann kommt mir wahrscheinlich noch jemand quer, weil er sagte, du hättest schon längst was schicken müssen. Deadlines lassen grüßen. Oder wenn der Haushalt macht sich ja auch nicht von alleine. Und der Garten erst recht nicht. Da gibt es also genug zu tun. Und wenn wir jetzt wieder im Sommer verreisen, können wir keine Tomaten anpflanzen, dann wird unser Unkraut wachsen und unser Garten wird schrecklich unordentlich. Das geht nicht. Das geht nicht. Oder wenn wir sagen, wir haben kranke Eltern, die wir pflegen dürfen, für die wir da sein dürfen, da kann ich doch keine Pause machen bei anderen Menschen. Ich kann doch jetzt nicht einen Tag weg sein. Das geht doch nicht. Wenn Erwartungsdruck und Anspruch so hoch an dich selber so hoch sind, wirst du dir keine Pause nehmen, auch wenn du sie brauchst. Und an Jesus waren an der Stelle große Erwartungen. Sie kamen ja alle von der Weite, um ihn zu sehen. Und dann ließ er sie warten. Du darfst auch manches warten lassen. Schreib, Papier redet nicht, das bist nur du selber. Aber Jesus lässt sogar Menschen warten. Und auch die darfst du mal warten lassen. Er nimmt sich die Pause, denn er weiß, die Menschen werden auch wahrscheinlich, die werden auf ihn warten. Er ging in die Wüste und betete. Wie schafft er es denn, zur Ruhe zu kommen? Wir machen das kurz praktisch. Er geht da ungefähr 2 Stunden nach Google Maps und ich weiß nicht, welchen Weg er gegangen ist, ungefähr 2 Stunden, um zur Wüste zu kommen. Aber auf dem Weg wird er wahrscheinlich so nach und nach diese Anspannung fallen lassen können und hat sich dann dem Gebet gewidmet. Und während er sich zurückzieht in diesem Weg und diesem Gang, während er sich äußerlich bewegt, beruhigt er sich aber innerlich. Und als er ins Gebet findet, findet er Ruhe in, bei und durch Gott. Wie schaffst du dir einen Raum, um frische Kraft zu schöpfen? Welche Einöde suchst du auf? Welches Gebet könntest du da sprechen? Und wann ist Einsamkeit eigentlich der Weg für dich, um abzuschalten zu können? Ihr merkt, ich will euch auf zweierlei aufmerksam machen. Zum einen, Jesus sucht reizarme, menschenleere Orte. Und ich sage, also ich betone, es sind die entscheidenden Momente für ihn und seinen Dienst. Es war seine Reflexionszeit, sein Gebet, um daraus weiter zu entscheiden, wie es dann weitergeht. Wir lesen einen Vers nämlich schon später, ich lese den ganzen Vers einmal vor. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Also er war in der Stille, er war in der Einsamkeit und die Kraft des Herrn war sichtbar. Wir bekommen also Kraft in der Stille. Es stärkt uns. Und es ist nicht, dass wir nur selber zur Ruhe kommen und Kraft bekommen, sondern wir bekommen die Kraft des Höchsten, die dann wirksamer wird in uns. Nur, indem wir mal einsam sind in irgendeinem fremden Ort. Das nächste, was uns Lukas berichtet, ist die Heilung eines Gelähmten mit Beteiligten aus Jerusalem. Also viele Menschen kommen, um ihn zu hören. Jesus erweitert seinen Dienst dort zu Befreiungs-, Heilungs-, Verkündigungsdienst. Nun startet er seine erste Sündenvergebung. Also vielleicht hat er es vorher auch schon getan, aber das erste Mal im Lukas-Evangelium spricht er Menschen die Vergebung der Sünden aus. Auch das, glaube ich, weil er sich Raum für Gott genommen hat, für seinen Vater, dass der Vater in ihm bleibt und er in ihm. Das geschieht in dieser Zeit der Einkehr der Stille. Gesundheit. Ein Beispiel habe ich ja noch, sagte ich. Ich habe ja 4, das ist das letzte, meine ich. Ja. In Lukas 6, Vers 12 steht, in jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Die Situation ging ein Streit voraus und im Vorhinein wird von einem dieser Streit zwischen Pharisäern, Schriftgelehrten und Jesus berichtet, der Vorwurf, die Jünger halten den Sabbat nicht. Also die machen nicht genug Pause, weil die haben Ehren gerauft und haben sich Essen gemacht. Und die theologische Diskussion entschied Jesus für sich, aber der Widerstand der Pharisäer wuchs. Das ist also so das Setting. Und ich habe ja gerade gelesen, Jesus verbrachte die ganze Nacht im Gebet. Wie schafft man es, eine ganze Nacht im Gebet zu verbringen? Spätestens, wenn ich die Augen zumache und nicht stehe, werde ich ja müde. Er ja vermutlich nicht anders. Aber wie hat er das gemacht? Vielleicht zuerst, vielleicht warum. Jesus überlegt, welchen meiner Jünger, die um mich rum waren, welche 12 suche ich von denen aus? Deswegen hat er die ganze Nacht im Gebet verbracht. Er hat Gott um Rat gefragt, welche 12 sind es denn nun, die ich berufen kann in meinen engen Kreis? Die anderen sind der äußere Kreis, die dürfen auch mit dabei sein, aber das sind meine Schüler, denen möchte ich etwas beibringen. Und im Anschluss hält Jesus die lukanische Bergpredigt, also das, die Predigt vom Feld. Jesus betet ja die ganze Nacht. Es gibt ja so zwei Arten von Gebet. Einmal gibt es das aktive Gebet, also wir sprechen zu Gott. Ich vergleiche das mal mit, wir sind im Wasser, vielleicht sagen wir mal Australien, Great Barrier Reef, ah, die sind Haie, ne? Sind da Haie? Okay, auf ein schönes Meer, schönes blaues Meer, ist ja egal. Und da wird geschwommen, damit man über Wasser bleibt. So ist das aktive Gebet. Wir sind so gut im Gespräch mit Gott. Wir erzählen ihm, was uns beschäftigt. Wir beten für andere. Wir sind im Gespräch und wir sind aktiv. Und ich glaube, dass Jesus das in der Nacht gemacht hat, damit er ja nicht einschläft. Also ich glaube, er hat laut gebetet. Muss er wohl. Weil wenn man redet, dann schläft man nicht ein. Und wenn man isst, auch nicht. Aber das ist, weiß ich nicht, ob er gegessen hat. Und dann gibt es noch das, sagen wir mal, das passivere Gebet. Da geht man tauchen. Also nicht aktiv tauchen, Luft anhalten, sondern man lässt sich einfach ins Wasser sinken. Vor Gott. Und man sinkt dann immer tiefer, tiefer ins Wasser. Und darf dann da Great Barrier Reef tolle Korallen zum Beispiel sehen. Oder Gott zeigt uns da drin etwas, wo wir zur Ruhe kommen, was er für Wunder oder was er für besondere Momente für uns bereithält. Und Jesus hat doch bestimmt nicht nur die Namen gedacht, sondern auch die Gesichter vor Augen gehabt, während er sich zu Gott rein hineinsinkte. Es gibt da so ein Lied, das auch Sinking Deep heißt es auf Englisch. Da taucht man ein, genau so heißt es auf Deutsch. Und so hat es Jesus vermutlich auch gemacht, weil wie soll man sonst so eine ganze Nacht wach bleiben? Irgendwann ist ja auch mal genug gesprochen. Genau, er ist da die ganze Nacht im Gebet und wir können wieder einen Zusammenhang herstellen mit seiner Zurückgezogenheit, dass er Kraft bekommt, dadurch, dass er dort war. Moment, das muss ich anders sagen. Er wurde aufgefüllt mit Kraft, obwohl er eine ganze Nacht wach war, weil Gott ihm nah war. Und ein paar Verse später sieht man wieder, dass Kraft von ihm ausgehen konnte. Es konnte wieder Kraft ausströmen, als Heilung geschehen sollte. In Lukas 6, Vers 19. Jeder versuchte, ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. In der Ruhe liegt die Kraft. Abseits der anderen schöpfen wir Kraft, nicht unsere, sondern Gottes Kraft. Natürlich nicht, wenn wir einfach nur im Still sitzen, 20 Minuten, sondern indem wir auf Gott schauen und das mit Gott koppeln. Sonst weiß ich nicht, ich glaube, dann wird es doch wieder bei uns bleiben. Also wir merken, Jesus nutzt Auszeiten, um Gott in der Stille zu begegnen, zu hören und zu empfangen. Und aus der Beziehung zu Gott empfängt er Gottes Kraft. Und diese Kraft ist daher bei ihm auch so zentriert vorhanden. Also Gottes Kraft, bei Jesus ist es, der könnte eigentlich, der würde pulsieren, wenn er, also der strotzt davor, vor dieser Gotteskraft in ihm. Das merken alle anderen, merken das. Und die Stellen, die ich jetzt vorgelesen habe, sind genau die. In der Stille findest du Kraft Gottes. Und wie geht das? Jesus sucht Einsamkeit, keinen Menschenkontakt. Er geht in die Wüste, auf einen Berg, in einen unsicheren Rahmen hinein. Und er fastet. Das sind die drei Möglichkeiten, um da reinzukommen. Warum ist also dann stille Einsamkeit, Reizarmut, sich selbst ins Abseits bewegen, nicht so hoch im Kurs? Wenn wir auf uns schauen, ist es ja also oft so, dass wir ja in so einem Aufgabenmodus sind. Also man könnte auch Arbeit sagen, aber man kann auch einfach Aufgabe. Wir haben ja, hier geht's ab. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir wollen es tun. Ich mache einfach mal was rein, was so sein könnte. Ich habe jetzt hier Garten, Teller. Was haben wir noch zu tun? Ja, das weiß ich gerade nicht. Die Arbeit ist voll. Du weißt deine Aufgaben besser als ich. Entschuldigung, dass ich dich da gerade erinnere. Also, die Schale ist immer voll. So machen wir das. Wir gehen nicht in die Stille. Und daraus, wenn diese Schale irgendwann voll ist, dann fließt die irgendwann über und dann tröpfelt sie runter. Und es gibt eine Auffangschale, die wir gerne nehmen. Also hier mal A, zack, für Aufgaben. Hier quasi die nächste Schale. Hier ist so eine Verbindung. Und es tröpfelt hier rein. Also alles, was so an Restenergie so da ist, geht in die Beziehung. Also dann wird sich um seine Familie gekümmert, um seine Freunde gekümmert. Dann wird sich da mal eine Nachricht geschrieben, mal angerufen, sich verabredet. Das ist als nächstes, weil hier oben geht die meiste Zeit ins Land. Eine Beziehung, ja genau, da treffen wir uns, verabreden, wir haben Begegnung, Beziehung und Begegnung. Und ganz unten ist ja noch so eine kleine Schale. So machen wir das. Das ist die Essschale, die Stille. Fühlt man sich manchmal nicht so wohl. Weil dann kommen ja auch, also dann ist Begegnung nicht mit anderen da, sondern zuerst mal mit mir. Und mit mir selber muss ich es erstmal aushalten können. Das ist gar nicht so leicht. Das ist keine Möglichkeit der Ablenkung. Und einfach da sein ohne Zweck und direkten Nutzen, das ängstigt uns manchmal. Wenn wir in dieser Einsamkeit sind, in dieser Stille, dann schärfen sich unsere Sinne im Abseits von anderen. Und ich bin hier tatsächlich nicht bei irgendwelchem Zen- oder Buddhismus-Kram, ne? Das haben wir festgestellt. Jesus sucht die Stille. Er findet sie da und er findet Kraft, in Gottes, um aus Gottes Kraft zu leben. Und hier, wenn wir dieser Reihenfolge folgen, dann schaffen wir zuerst aus unserer Kraft. Wir schöpfen bei uns, nehmen unsere Ressourcen, was wir so haben an Energie. Und dann gehen wir schlafen und morgens haben wir wieder frische Energie und manchmal haben wir auch keinen Bock und keine Kraft mehr. Und was machen wir? Wir machen weiter, weil das so gut ist oder weil wir nicht anders können. Schöpfen wir aus unserer Kraft und dann sprechen wir vielleicht noch mal ein Gebet. Ja, ich brauche jetzt Hilfe, ich habe keine Kraft mehr, um daraus dann kann es ja wieder weitergehen. Gott segnet das schon. Aber so macht Jesus das nicht. Er dreht es um. Mal wegschmeißen. Wir versuchen es mal anders. Haben es ja lang genug so rumprobiert. Wir fangen mal oben an, mit der kleinen Schale. Da fließt ja meistens nicht die meiste Zeit rein. Stille, Beziehung und Aufgaben. Moment. Die Schale bleibt doch die größte, es hilft ja nichts. Wir sind ja auch zum Schaffen geschaffen, irgendwie so ein bisschen zumindest. Aber der Fokus ändert sich. Wenn hier die Kraft reinkommt, dann fließt es hier runter. Und in der Stille finden wir die Kraft, abseits von anderen, um dann hier Kraft rein zu investieren und schöpfen hier neue Kraft, um dann auch für unsere Aufgaben etwas zu bekommen. Und in dieser Stille, da begegnen wir uns natürlich auch selber, aber wir suchen vor allem Gott und finden ihn dort, seine Gegenwart. Also du musst nicht direkt bei 40 Tagen starten, du darfst auch bei 10 Minuten anfangen. Du kannst klein anfangen. Du musst auch nicht in deinem Zimmer bleiben, du musst auch nicht nach wohin auch fliegen. Du kannst auch auf deinen Balkon gehen oder in deinen Garten. Und du musst auch nicht, mit den Menschen, die du mitnimmst, du kannst auch mit dich nicht nur einsam gehen, du könntest dich auch mit einem Freund oder einer Freundin koppeln, die an einem anderen Ort gemeinsam da ist. Also du musst es nicht alleine machen. Und du musst nicht das große Ganze direkt am ersten Mal schaffen. Also man kann es im Rahmen und in der Zeit schaffen, dass diese Form in deinem Leben Anwendung gewinnt. Und in meinem übrigens auch, ich will das auch. Ich bin ja auch andersrum gepolt. Aber das gefällt mir besser. Aus Gottes Kraft leben. Und ich habe das mal versucht, jetzt nicht frisch, aber vor ein paar Jahren schon länger her. Da war ich 2 Tage im Wald, in Leere. Da bin ich hingefahren, ich wurde gefahren, damit ich nicht wieder abhaue. Und habe dann da Wasser mitgehabt, aber kein Essen. Hatte eine Plane dabei, Schlafsack. Und dann habe ich da im Zelt bivakiert. Aber ich hatte noch etwas mit. Ich hatte 2 Bibeltexte mit. Die sind wichtig geworden in der Zeit. Es hatte leider viel geregnet, das nochmal zum Setting. Deswegen wollte ich mich eigentlich 3 Tage da verbringen. Ich habe einfach verkürzt. Ich hatte nämlich auch mein Notfallhandy da. Das mache ich nächstes Mal anders. Notfallhandy ist nicht gut. Wenn du dann merkst, Langeweile ist da, das gibt es da nämlich auch bei, dann, naja. Also, Bibeltext. Bibeltext ist wichtig, ja. Den hatte ich dabei. Es ging um einen Gelähmten, dem Jesus begegnet. Und den fragt Jesus, was er denn von ihm wolle. Und wir wissen ja alle, der Gelähmte, was will der wohl? Der will ja gehen. Und ich hatte ja Zeit. Also durfte ich mir diesen Bibeltext anschauen und wieder anschauen und wieder anschauen, weil das war eine ganz gute Tätigkeit. Und so im Laufe der Zeit bemerkte ich eigene lebende Haltung in mir drin. Ich bemerkte, ich will auf keinen Fall Veränderung. Veränderung, oh, nicht mit mir, bitte nicht. Und auf keinen Fall darf es anstrengend werden. Also sobald es mich etwas kostet, nein, bitte nicht. Also da hatte ich lebende Haltungen mit drin. Und so fragte ich mich unsicher, will ich Jesus wirklich sagen, dass ich diese lebenden Haltungen loswerde? Weil das bedeutet ja, dass ich dann auch Veränderung erlebe und dass ich mich anstrengen darf. Dass ich dann unterwegs sein muss. Ich habe es an den 2 Tagen nicht entschieden. Ich habe gedacht, okay, ich nehme mir noch mal ein bisschen Zeit. Aber unabhängig vom Ergebnis konnte ich einfach in dieser Zeit im Wald Gottes Gegenwart einfach erleben. Ich habe dann ein paar Böcke gesehen, ein paar Rehe, habe gedacht, Gott hat sie mir vorbeigeschickt. Also solche, ich kann einfach wahrnehmen, wie Gott in mein Leben hineinspricht. Und dazu, genau, ermutige ich euch, nutzt solche Zeiten. Ich möchte gerne mit einem Psalmlied enden, in Psalm 131. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich eine Folie gemacht habe, weil bei mir ist es nicht markiert. Sehr gut. Mit Gott in Frieden, von David, ein Wallfahrtslied. Oh nein, ich habe eine andere Übersetzung, ich muss sie ablesen. Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Einmal weiter. Danke. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Israel oder Gemeinde, so salopp übersetzt, hoffe auf den Herrn, jetzt und für alle Zeit. Amen.